vielen Dank für deine Gnade, für die Zeit jetzt, für deine Gegenwart. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du mich jetzt leitest, dass du meine Worte führst, so dass es deine Worte sind, Herr, und dass du das hervorbringst, was du sagen willst und dass dein Wille in allem geschieht. Du sollst hier verherrlicht werden, denn du bist hier der König, Jesus. Amen. So, also wer möchte, kann noch bevorrucken. Hier ist so ein großes, leeres Loch. genau. Und zwar hat ich was gekriegt und dann fragt mich gestern die Lüdi, hast du irgendeinen Leitvers oder sowas? Habe ich gesagt, noch nicht, aber vielleicht kommt er mir heute früh. Jedenfalls war es dann so. Und da kam mir, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das hat der Luther so schön in sprechbare Worte umgefasst. Und wir wollen aber mal ganz kurz lesen, wie das Original drin steht. Und das steht im Psalm 37. Und zwar der Vers 3. Und dort steht drin, vertraue auf den Herrn. Das ist das Allererste. Also ohne den geht gar nichts. Ne? Und dann steht, und tue Gutes. Als zweiter Teil von dem Satz. Und dann steht dort, wohne im Land. Da kann doch setzen, verweile im Land, bleibe im Land. Jedenfalls sollst du dort sein, wo Gott dich hingesetzt hat. Und dann steht dort, und hörte die Treue. Das steht hier nicht so, aber so kann man es auch übersetzen. Oder man könnte auch sagen, pass auf die Treue. Also das ist das gleiche Wort, was Jesus genommen hat, wo er zum Petrus gesagt hat, liebst du mich? Und dann hörte meine Schafe. Pass auf meine Schafe. Also es betrifft sozusagen die Aufgabe eines Hirten, hier als Verb genommen. Und die Schafe sind sozusagen die Treue. Also wir, das ist unsere Aufgabe, sollen aufpassen, dass die Treue nicht verloren geht. Na? So kann man das bildlich sprechen. Oder man kann auch einfach nur sagen, sei treu. Aber oft sind diese Worte, die da geschrieben sind, halt so Bildsprache und haben so eine eigentlich anschauliche Bedeutung. Deswegen habe ich das mal so gesagt. Genau. Aber das soll als, sag ich mal, Anfangs- und Endvers drüberstehen über der Geschichte, die wir jetzt nehmen. Und zwar möchte ich mit euch Ruth lesen, also das Buch Ruth. Und da sind wir dann ungefähr da bei dem Bild, was der David heute gemalt hat. Ein bisschen später. Der Josua ist schon vorbei. Die Richter sind auch schon durch. Und dann kommt das Buch Ruth. Jetzt hat es sich versteckt schon. Genau. Und ich werde einfach immer ein bisschen was vorlesen und dann was dazu sagen. Und zwar ab Vers 1. Und da steht, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Also es war mal so, dass lange trocken war, nichts gewachsen ist und die Leute hatten Not. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten. Er, seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gebiete von Moab und blieben dort. Man könnte auch sagen, ins Feld von Moab. Also wahrscheinlich gab es dort bei Nachbarn was zu essen und deswegen sind sie dorthin. Und das ist der Vorrede. Also es war ein Mann, der hatte eine Frau und zwei Söhne. Und dann steht, wie es ihnen ergangen ist. Und Elimelech, der Mann Naomis starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahm sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb von ihren Söhnen und ihrem Mann allein übrig. Also ist eigentlich in den ersten, sage ich mal, 5 Versen ein ziemlicher Talweg, würde ich mal so sagen. Im Sinne von bergab. Also die waren im Land, es gab Not, die sind fort und in dem Nachbarland ging es ihnen aber noch schlechter. Und die männlichen Nachkommen oder die männlichen Familienmitglieder sind alle gestorben. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was eigentlich das Volk Israel tun sollte, das hat ja schon Gesetz gehabt, war ja später, ne? Und eigentlich war ihre Aufgabe, das, was ich am Anfang gesagt habe, sie sollen im Land bleiben, sie sollen dort ihre Sachen machen und es stand auch nirgendwo, dass sie sich ausländische Frauen nehmen sollen. Gut, sie waren dort, aber was mir so kam, wo ich dachte, wieso waren die 10 Jahre dort im Nachbarland? Also ich glaube nicht, dass die Hungersnot 10 Jahre lang war, behaupte ich einfach mal so, ich weiß es nicht. Aber warum waren die so lange dort? Kam mir so als Frage. Und die Mama, sage ich jetzt mal so, die Naomi, da steht dann in Vers 6 weiter, und sie machte sich auf und ihre Schwiegertöchter und sie kehrte aus den Gebieten von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Also da kam dann irgendwie die Nachricht, hey, in Israel gibt es wieder was zu essen. Und dann hat sie sich gedacht, ich hab hier ja sowieso nichts mehr, ich gehe wieder zurück. Interessant ist vielleicht noch davor, wenn man sich die Bedeutung von dem Wort Bethlehem anguckt oder Ephrata, ist beides sehr ähnlich. Ephrata heißt fruchtbar, also da war wahrscheinlich ziemlich viel zu essen dort. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Also das bedeutet eigentlich, dort gab es jede Menge zu essen. Und das war eben in dem Anfangszeit hier gerade nicht so. Da gab es halt eine Hungersnot und deswegen sind sie fort. Und genau, und dann hat sie gehört, die Naomi, hey, es gibt wieder was zu essen, ich will wieder zurückgehen zu meinem Zuhause. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und dann macht sie sich auf den Weg, ihre zwei Schwiegertöchter gehen natürlich mit. Und dann fängt sie aber an, ihnen zuzureden und sagt, hey, ihr gehört eigentlich zu dem Volk hier, wo ich jetzt bin. Wollt ihr wirklich mitkommen? Kehrt doch lieber um. Ihr seid doch von dem Volk her. Geht wieder zurück in eure Familie und sucht, dass ihr dort einen Mann findet und, sag ich mal, glücklich werdet, mit meinen Worten mal gesagt. Und sie sagt sogar noch in Vers 8, da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Also der hat sie mehr oder weniger sogar noch gesegnet, hat gesagt, vielen Dank für all das Gute, was ihr mir getan habt, dass ihr mir beigestanden habt, aber ich denke es gut, ihr kehrt wieder um zu euren Familien zurück. Und die eine, die Opa, die hat das gemacht, hat sich verabschiedet und ist zurückgekehrt. Aber die Ruth hat sich nicht überreden lassen. Und wenn wir das alles lesen, wird es ein bisschen langwierig. Aber die Ruth sagt dann, nee, ich bleib bei dir. Und er sagt, nee, Emine, das ist doch Quatsch. Selbst ich kann doch kein Kind mehr kriegen. Und selbst wenn so ist, willst du so lange warten, bis du einen Mann kriegst? Das ist doch Quatsch. Komm, geh wieder zurück. Und da sagt die Ruth, nee, mache ich nicht. Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Und in Vers 13, der zweite Hälfte, sagt die Naomi was von ihrem Herzen und sagt, denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Wird nicht weiter erklärt, steht nur der eine Satz drin. Dachte ich so, okay. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und Opa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Das, was ich gesagt habe, die eine ging. Und dann spricht sie weiter und sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern, ist auch interessant, zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Interessant ist hier die Aussage, die die Ruth macht, wo sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und dann ging sie, und dann kam sie irgendwann nach Bethlehem. Und dann sind dort die ganzen Frauen in der Stadt auf einmal, oh, ist das die Noemi? Naomi, Entschuldigung, die Noemi. Naomi. Ist die wieder da? Und genau, das steht dann in Vers 19. Da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und sie sprachen, ist das nicht Naomi? Und sie sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Also Naomi bedeutet die Huldvolle oder die Liebliche und Mara bedeutet Bittere, Betrübte. Und so ging es da. Naomi im Prinzip, als er dort wieder zurückgekommen ist. Die war ziemlich gedrückt in den Herzen, verständlicherweise. Ne? Wenn du als ganze Familie ausziehst, dann kommst du als Einzige wieder zurück. Und genau. Aber dann passiert was Interessantes. Die sucht sich dort irgendwas, wo es erstmal sein kann oder kommt irgendwo unter. Und die Ruth setzt sich aber nicht einfach hin oder tingelt irgendwie durch die Stadt, mal gucken, was da Schönes gibt, sondern es steht drinnen, die hat gesehen, dass er irgendwo was zu essen herkriegt und hat es dann nach Hause gebracht. Und das lesen wir in Kapitel 2, mal die ersten drei Verse. Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen, hinter dem Herr, in dessen Auge ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam auf dem Feld, hinter den Schnittern her, las sie auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Also Gott fängt ja an, Gnade zu erweisen. Ich finde es schön, wie die Ruth sich so verhält, dass die, sage ich mal, trotzdem zu ihrer Schwiegermama steht. Ne? Die fragt die, hey, guck, jetzt ist doch Weiz, Gerstenernte, lass mich doch rausgehen, lass doch irgendwo sehen, dass ich was zu essen finde, dass wir erstmal was haben. Und dann sagt die Naomi, ja, ist eine gute Idee, mach das und segnet sie noch dafür. Und dann gibt Gott Gnade und bringt die auf das Feld von dem Boas, was im Prinzip ein Verwandter von ihnen war. Und der Boas wird auch interessant beschrieben. Und zwar in Vers 4 sehen wir das erste Mal, wo der was sagt. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Das wurde Begrüßung. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Also das war kein so ein Chef, vor dem sie alle Angst hatten oder wo sie sich rumgedreht haben, wenn der auf der Straße vorbeigelaufen ist, sondern die haben den anscheinend gemocht. Ne? Der hat seine Arbeiter dort gesegnet und die haben zurückgesegnet. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebieten von Moab zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben vom Morgen an bis jetzt. Was sie im Haus gegessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen und geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht meinen Knechten geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Und sie fiel auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und sei voll, und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln du zu suchen gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Es ist ein ziemlich, sag ich mal, wie sollte man das sagen, so Gespräch von Herz zu Herz. Also nicht einfach nur, hier, mach das so, alles klar, ich bin weg, sondern der Boas hat sich erkundigt, wer ist das? Der wusste Bescheid und hat gedacht, na, wenn die schon hier ist, dann muss ich aufpassen, dass da nichts zustößt. Da gibt es ja jede Menge Geschichten in der Bibel, was da so manchmal passiert. Und deswegen hat er zu ihr gesagt, bleib hier. Und die dann auf einmal, hä, wieso erweist du mir so eine Gnade? Wieso erweist du mir so eine Gunst? Ich bin doch einfach nur jemand, der hergekommen ist. Ne? Und dann sagt der Boas, nee, ich weiß schon Bescheid über dich. Du hast deine Schwiegermutter ordentlich behandelt, was meine Verwandte ist, und ich kümmere mich um dich. Und dann segnet er sie. Ne? Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln zu suchen du gekommen bist. Das ist auch ein interessanter Satz, wie er das ausdrückt. Also sozusagen, am Anfang haben wir ja vorhin gelesen, dass die Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott und ich will dorthin. Ne? Und deswegen ist sie hergekommen. Und dann tut der Boas das im Prinzip noch bestätigen und sagt, na, du bist doch hergekommen, weil du den Gott Israels suchen willst, weil es doch dein Gott ist und unter seinen Flügel, unter seinen Schutz möchtest du kommen. Genau. Und dann, ja, dann gibt er noch geröstete Körner, also sozusagen wie was Besonderes, und lässt sie noch was mitnehmen, dass sie dann sozusagen was hat, wenn sie zu ihrer Schwiegermama zurückkommt. Und genau, und er gebietet natürlich noch seinen Knecht und sagt, hier, Finger weg, die kann er überall auflesen, wo was rumliegt, egal was dort ist, und er könnte auch immer mal ein paar fallen lassen, ein paar Ehren, damit die was hat. Na? Und als dann der Tag fertig ist, hat sie umgerechnet ungefähr so 5 Kilo Gerste. Ne? Also da kommt man zu zweit schon ein paar Tage hin, aber es ist natürlich auch kein ewiger Reichtum. Genau, und dann kommt sie wieder zurück zu ihrer Schwiegermama und das steht in Vers 19, Kapitel 2. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat, weil der hat dann nur gesehen, dass sie reinkommen mit was drauf. Und sie teilte ihre Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Noemi zu ihrer Schwiegermutter. Achtung, jetzt ändert sich der Ton. Gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Da ging auf einmal bei der Noemi das Licht wieder an. Da hat sie gemerkt, oh, mein Gott hat mich doch nicht verlassen. Es war ein ziemlich tiefes Tal, wo ich durchgelaufen bin, aber ich sehe wieder ein bisschen Licht. Na? Und dann sagt die Naomi, der Mann ist nah verwandt mit uns, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und so weiter. Und dann bleibt die Ruth dort die ganze Zeit der Ernte und auch der Weizenernte noch dort und arbeitet dort auf dem Feld. Und als Abschluss steht dort, und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Also die hat erstmal ein bisschen was zu essen versorgt, hat sich wieder um ihre Schwiegermama gekümmert und hat gearbeitet, sag ich jetzt mal so. Ich meine, ja, irgendwas muss man ja machen, dass man dann dort weiterlebt. Und dann sieht man, dass die Naomi, sag ich wieder, Naomi, ich gucke dich immer mal an, da ist der Name dann mal anders, dass die Naomi sich überlegt hat, na warte mal, also so alt ist meine Schwiegertochter noch nicht, irgendwo wird es doch mal einen Partner geben hier, dass die mal ihre eigene Familie gründen kann. Die hat sich jetzt so fein um mich gekümmert, da muss ich ihr jetzt auch mal was Gutes tun. Und da überlegt sie, hat sie in ihren Herzen, in ihren Kopf die ganze alte Verwandtschaft durch. Wer ist denn noch da? Wer ist denn jetzt verantwortlich? Ja, Gott hat ja dafür auch Gesetze gegeben. Und dann sagt die, und Noemi, Kapitel 3, ihre Schwiegermutter, Noemi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er wurfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und zieh dich ordentlich an, guck, wo er ist, und dann deckst du mal bei seinen Füßen auf und legst dich hin. Ne? Ich würde mal dazu sagen, die waren schon mal verheiratet. Ne, das waren also keine 16-Jährigen mehr. Aber es geht mir um was anderes, sondern die Ruth hat das alles gemacht, ist hingegangen, hat sich nachts dort leise mit am Rand mit reingelegt und irgendwann, nachts ist ja meistens dann kalt, ne, ist der Boas dort aufgeschreckt oder hat sich vielleicht gedreht und hat gedacht, wieso stoße ich an Füße, was ist denn hier passiert? Und hat geguckt und hat gedacht, oh, was macht denn eine Frau hier auf der Tenne? Hier ist der Arbeitsplatz, hier stehen die Maschinen rum, hier ist nicht der Platz für eine Frau. Und fragte im Prinzip, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. Und die sagt einen interessanten Satz. So breite deine Flügel aus über deine Magd, sagt die zu ihm. Also mit anderen Worten, sorg du mal für mich. Weil ich, oder du bist nämlich der Blutsverwandte von mir. Du müsstest dich eigentlich um mich kümmern. Und genau. Und dann sagt der Boas und er sprach, gesegnet seist du von dem Herrn meine Tochter. Also ich denke, das wäre nicht die erste Wahl von Boas gewesen. Und ich denke, da wird ein ganz schöner Altersunterschied gewesen sein, sonst hätte er sie bestimmt nicht so angesprochen. Sonst hätte er gesagt, meine liebe Frau. Und er macht das, er drückt das noch ein bisschen weiter aus und sagt, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es den Armen oder den Reichen. Also wahrscheinlich war genug Auswahl dort. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich dir tun. Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter, doch auch einer ist näher als ich. Bleib diese Nacht hier und so weiter. Und ich werde mich morgen drum kümmern. Und das macht der Boas dann auch. Aber genau, lass mal einfach mal so stehen. Und dann gibt er ihr noch was zu essen mit und sagt, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Packt ihr noch ein paar Kilo Gerste ein und schickt sie wieder zurück in die Stadt. Und sie steht auf, steht auch hier. Ja, muss mal eins weiterblättern. Ist egal. Jedenfalls ist es so zeitig davon weggegangen, dass es noch dunkel war, dass keiner sozusagen sie bemerkt hat. Genau. Und dann kümmert sich der Boas drum, dass das, sage ich mal, Recht und Ordnung herrscht und ordentlich geklärt wird. Und da kommen wir gleich noch drauf. Da gehen wir aber erstmal woanders hin. Und zwar war das jetzt sozusagen ganz grob die Geschichte, worum es geht. Und jetzt gehen wir mal noch ein paar Sachen an. Und zwar, ich habe ja vorhin angedeutet, dass Gott dem Volk Gesetze gegeben hat. Ne? Das stehen so im 3. Mose, ziemlich viele. Das ist so ein Buch, was man nicht so gerne liest, weil das so, ich sag mal, langatmig scheint. Aber in jeden langatmigen Sachen gibt es immer ein paar schöne kleine Schätze. Und habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, egal. Irgendwo im 5. Mose sagt der Mose mal zum Volk Israel, hey, ihr habt ein richtig gutes Gesetz gekriegt. Das dürft ihr nicht vergessen. Also Gott hat euch ganz feine Gesetze gegeben. Und er dachte schon mal so, hä? Dann hat irgendjemand anders mal in so einem Buch stand es drin, dass ganz viele normale Gesetze von denen, die wir hier kennen, eigentlich aus der Bibel übernommen wurden. Und dann habe ich das mal ein bisschen gelesen und festgestellt, ja, das passt ziemlich gut. Und ein was davon gucken wir uns mal an. Und zwar in 3. Mose, Kapitel 25. Und da ab Vers, ich sag mal 8 bis 10. Dann machen wir die paar Verse. Ich lese es einfach mal vor. Und du sollst dir 7 Jahre Sabbate zählen. 7 mal 7 Jahre. So, dass die Tage von 7 Jahre Sabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Ist manchmal ein bisschen interessanter Wortwahl als mit anderen Worten. Du sollst 7 mal 7 Jahre nehmen. Das sind 49 Jahre. Und das 50. Jahr ist was Besonderes. Das kommt jetzt. Und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, den Posaunenschall ergehen lassen am Versöhnungstag. Sollt ihr die Posaune ergehen lassen durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Land des 50. Und ihr sollt das Jahr des 50. Entschuldigung. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr oder ein Freilassungsjahr soll es euch sein. Und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht oder zu seiner Familie. Also, das könnt ihr dann mal selber lesen, das gehe ich jetzt nicht im letzten Detail ein, aber ein paar Verse nehmen wir nochmal. Und zwar, also Vers 14 wird das nochmal ein bisschen erklärt. Und wenn ihr euren Nächsten etwas verkauft oder von der Hand eures Nächsten etwas kauft, so soll keiner seinen Bruder bedrücken oder betrügen oder irgendwie über den Tisch ziehen. Nach der Zahl der Jahre seit dem Jubeljahr sollst du von deinem Nächsten kaufen. Nach der Zahl der anderen Jahre soll er dir verkaufen. Jetzt denkst du vielleicht, hä, was ist jetzt damit gemeint? Also ganz einfach, wenn die mal in Israel kein Geld hatten, dann war das ja nicht so wie jetzt, dass man einfach zur Bank geht und sagt, ich bin ganz lieb, ich habe ein regelmäßiges Einkommen, kannst du mir doch mal einen Kredit geben. Dann tut man da ein paar Zettel unterschreiben und dann kann man das kriegen und muss dann ein paar Jahre hinterher nachzahlen. Sondern bei denen war das ein bisschen anders. Die sind also dann zu ihrem reichen Nachbar gekommen und haben gesagt, hier, ich bräuchte mal ein bisschen Geld. Aber wie machen wir denn das? Und da hat der Nachbar gesagt, naja, du kannst mir zum Beispiel dein Feld verkaufen. Aber Gott hat gesagt, das Land gehört mir. Das wird nicht verkauft. Und Mose hat das Land zum Erbe ausgeteilt, beziehungsweise Josua dann. Ne? Die haben drum gewürfelt und jeder hat sein Flecken Land gekriegt. Und Gott hat gesagt, das ist mein Land, ich gebe es euch als Erbe, ich gebe es euch als Losteil. Ne? Und ihr sollt es behalten und es gehört euch. Oder ihr dürft es nutzen. Und hier sehen wir was anderes in einer Ebene tiefer. Und zwar, die Familie hatte immer das Land gehabt. Und es durfte nicht an irgendeine andere Familie verkauft werden. Weil sonst wäre es dann so gewesen wie im Mittelalter. Da gab es ein paar, die hatten viel Geld, die hatten alles und die anderen hatten nichts. Mal ein bisschen ausgeschmückt jetzt bis zum Ziel gleich. Ne? So, denn Gott hat sich was dabei gedacht. Und er hat gesagt, pass auf, wenn du was verkaufst von deinem Land, dann ist das so, rechnest du mal aus bis zum nächsten Jubeljahr, zum Beispiel bei so einem Land auf dem Feld, was man verkaufen durfte. Und dann zählst du zum Beispiel, dein Feld hat jedes Jahr 10.000 Euro Ernteertrag. Also, wenn es jetzt noch 10 Jahre sind bis zum nächsten Jubeljahr, rechnen wir 10 mal 10, sind 100.000 Euro. So viel ist dein Feld aktuell wert. Das heißt, wenn du das deinem Nachbar verkaufen willst, kannst du sagen, Herr Nachbar, du kannst mein Feld kriegen, ich kriege 100.000 Euro von dir und die nächsten 10 Ernten von dem Feld, die sind deine. Und nach den 50 Jahren hier, ne, kriege ich mein Feld wieder. Somit bleibt das Erbe bei mir. Und es geht nicht zu irgendwelchen anderen Leuten, aber ich habe trotzdem meinen Kredit gekriegt. Ne? Genauso geht es bei Häusern, die man verkaufen konnte und auch bei Knechten und Mägden oder bei Sklaven. Das heißt, es kann ja einer sein, der hatte wirklich gar nichts. Der hatte kein Feld, der hatte kein Haus, der hatte nur sich selber. Da hat Gott genau das Gleiche gesagt, aber natürlich nicht mit 50 Jahren, sondern mit 7 Jahren. Das heißt, ich erkläre es einfach so, weil ich denke, das könnt ihr selber lesen, aber das wird sonst zu eng. Sondern du gehst zu deinem Nächsten und sagst, so wie ich jetzt auf Arbeit gehe und meinen Lohn kriege, so hat der sich im Prinzip als Sklave seinem Nächsten verkauft. Nicht richtig Eigentumssklave, sondern er hat seine Arbeitskraft verkauft. Und dann wurde ausgerechnet, wie viele Jahre sind noch, bis die 7 Jahre um sind, meinetwegen 2 Jahre. Also bist du jetzt aktuell 2 Jahresgehälter wert. Das Geld hast du von deinem Nächsten sozusagen dann als Kredit, sage ich mal so, kriegen können und hast dafür 2 Jahre bei ihm gearbeitet. Nach den 2 Jahren warst du wieder frei. Na? Und so ähnlich. Und dann gibt es noch andere Sachen, wenn du Häuser kaufst, hast du Rückkaufsrechte, all solche Sachen. Das, was heute für uns mehr oder weniger selbstverständlich ist, hat Gott denen hier gesagt, weil es wahrscheinlich nicht üblich war. Sondern da wurde der ein oder andere über den Tisch gezogen und viel Geschrei gemacht. Und genau. Und noch ein paar Sonderrechte. Aber das ist egal, mir geht es ums Grundprinzip. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Ruth. Deswegen habe ich das grob angeschnitten. Und zwar, die Ruth war ja nicht da. Ne? Und die Ruth hatte nichts mehr. Weil sie kam ja alleine wieder. Der Mann war weg und alles andere war auch weg. Ob sie Haus oder was hatten, keine Ahnung. Aber die Ruth hatte noch ein Feld. Die Naomi hatte noch ein Feld gehabt. Und die hat sich gedacht, na, wenn ich jetzt erstmal wegen Geld brauche, dann muss ich mal mein Feld verkaufen. Und das geht nämlich jetzt los. Und da hat die Naomi mal mit dem Boas geredet und hat gesagt, hier Boas, ich würde gerne mein Feld verkaufen. Aber das Feld verkaufen hat noch ein bisschen mehr. Kommen wir da noch drauf. Aber der Boas, wie der schon gesagt hat, der war zwar so ein Blutsverwandter, der dort mehr oder weniger dann Anrechte drauf hatte, als Nächster dort das zu kriegen, damit es im Prinzip in der Familie bleibt. Aber er war nicht der, der an der ersten Reihe war, sondern da war noch jemand anders eher. Und dann geht der Boas ans Tor, wie das halt so früher war, hat sich dort Zähne von den Ältesten geschnappt, hat gesagt, setzt euch mal her, wir müssen mal was bereden. Und dann steht hier in Vers 3 von Kapitel 4. Und er sprach zu den Blutsverwandten. Ach so, ja, und dann hat er seinen anderen, der kommt dort irgendwann mal vorbeigelaufen, weil er sozusagen als erster an der Reihe war, der hat er gesagt, hier, du kommst auch mal mit her, wir müssen mal reden. Und er sprach zu den Blutsverwandten. Naomi, die aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist, verkauft das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte. So habe ich nun gedacht, ich wollte es deinem Ohr eröffnen und dir sagen, kaufe es vor den Einwohnern und vor den Ältesten meines Volkes. Also kaufe es vor Zeugen. Und wenn du es lösen willst, löse. Und wenn du nicht lösen willst, so teile es mir mit, dass ich es wisse. Denn da ist niemand außer dir zum Lösen und ich komme nach dir. Ich lehne mich jetzt mal ganz kleines bisschen aus dem Fenster raus und behaupte mal, das war so. Und zwar behaupte ich einfach mal, der Elimelech hat sein Feld verkauft, weil der hat es ja nie gebraucht, da ist er nach Moab übergegangen. Hat es also zu Geld gemacht und ist abgezwitschert. Und dann ist er gestorben, dann kam die Naomi wieder und hatte nichts mehr, weil das Geld war weg, haben sie bestimmt verbraucht. Oder vielleicht hatten sie noch ein bisschen was. Das Feld war aber auch weg. Das hat er dem gehört, an dem sie es verkauft hatten. Das heißt, die hätte jetzt so lange warten müssen, bis die 50 Jahre rum sind. Bis sie es wiederkriegt. Deswegen steht irgendwo in den Gesetzen auch drin, wenn dein Bruder mal ein bisschen Not am Mann hat und du hast Haufen Kohle übrig, dann kümmere dich um deinen Bruder. Ich sage das mal ganz salopp. Na? Und der Boas hat ja ein bisschen Geld gehabt anscheinend. Und deswegen hat die Noemi vielleicht gefragt, oder der Boas ist selber auf die Idee gekommen, hat gedacht, ne Mensch, Naomi, du kannst doch nicht einfach so hier leben, du brauchst doch mal dein Feld, dass du dein Essen anbauen kannst und so weiter. Ich kümmere mich drum. Und da sagt die, nee, das kann ich nicht, weil das gehört mir nicht, das haben wir gerade verpfändet, das haben wir gerade verkauft. Und deswegen steht hier, denke ich, lösen drin. Das heißt, der Verwandte ist dann hingekommen und hat zu dem, der das Feld eigentlich gekauft hat, hat gesagt, hier, pass auf, die braucht das Eigentum schon eher wieder. Wir müssen jetzt mal ausrechnen, wie viele Jahre noch sind, so viel ist das Feld aktuell noch wert, das bezahle ich dir und dann kriegt die Naomi das Feld wieder. Ne? Aber das musste jemand von den Verwandten sein. Denn jetzt kommt die zweite Geschichte mit Haken, sage ich jetzt mal so. Und da hat der Blutsverwandte gehört, was, ich kriege ein Feld? Naja, boah, könnte ich mir schon kaufen. Ja, ist nicht schlecht. Würde ich machen. Und dann sagt der Boas, und das Kleingedruckte ist, pass auf, mein Kumpelchen, im Gesetz des Mose steht geschrieben, wenn von deinem Bruder alle wegsterben, und die Frau noch übrig ist, dann musst du dafür sorgen, dass der Nachwuchs kriegt. Und der erste Sohn, der gehört nicht dir, sondern der kriegt das Erbe wieder. Und da hat der Blutsverwandte gesagt, das geht nicht, ich habe schon eine Familie, da kriege ich Stress. Und da hat der Boas gesagt, super, Rechnung geht auf. Also, kauf ich, machen wir. Na? So vielleicht ein bisschen lustig mal ausgedrückt. Und genau, der andere sagt, löse du für mich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht. Und dann machen sie ihren Kaufvertrag hier zwischen denen, vor den Ältesten als Zeugen. Und der Boas sagt dann, in Vers 11 steht das. Ne, warte mal. Ne, Vers 9, Entschuldigung. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk. Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Und auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken. Weil ich gesagt habe, damit jemand, dem das eigentlich gehört hat, wieder das Erbe sozusagen kriegt, damit es nicht irgendwo anders hin verteilt wird. Damit der Name des Verstorbenen nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seines Volkes. Ihr seid heute Zeugen. Also sagt, ihr habt es alles gesehen, das ist jetzt so, ab sofort machen wir das so. Und alles Volk, das im Tor war und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Und dann segnen sie den Boas und sagen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben. Und werde mächtig in Ephrata, das ist das gleiche Wort für Bethlehem, und stifte einen Namen in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus, wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Juda, geboren hat. Also die segnen ihn noch und sagen, hier, Boas, da soll jemand Mächtiges rauskommen. Wer das ist, erfahren wir dann 4 Generationen später. Beziehungsweise 5. Das war nämlich der David. Das war die Urgroßmutter vom David. Der Boas, der hat also dann einen Sohn gezeugt und der hieß Obed. Nicht Urgroßmutter. Und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Deswegen denke ich, haben sie die Geschichte hier reingenommen, damit wir ein bisschen was wissen über die Hintergründe, aber auch, wie Gott einfach dieser Naomi wieder Gnade gegeben hat und hat sie gesegnet und hat gesagt, hey, ich habe dich lieb, ich passe auf dich auf und ich führe dich wieder zum Segen. Und das ist, finde ich, hier in diesem Buch sehr schön drin beschrieben, wie so die Wege Gottes sind. Und manchmal haben ja Namen Bedeutung, oder meistens. Ne? Und ich habe mal noch geguckt, was die anderen Namen so bedeutet haben. Und da dachte ich, uff, Hilfe. Elimelech, das passt schon. Das heißt, mein Gott ist König. Also ganz normal, vernünftig, ordentlich. Naomi, habe ich schon gesagt, die Liebliche. Aber Mahlon heißt schwach und krank. Und Kion heißt erlöschen oder vertilgen. Vertilgung. Interessanter Name. Ich weiß nicht, warum man ein Kind so einen Namen gibt, aber manchmal wurden die auch damals ja geändert. Vielleicht sind sie gestorben an irgendeiner Krankheit. Weiß man nicht. Ist aber egal, ist Spekulation. Ruth heißt Freundschaft. Gefährtin, Treue. Genau. Boas bedeutet, in ihm ist Stärke, Kraft. Ja, aber mir hat im Herzen halt so zugesprochen, die Art und Weise, wie der Boas und die Ruth sich verhalten hat. Das finde ich, denke ich, ist ein schönes Vorbild, wo wir einfach davon lernen können, so wie es ja geschrieben ist, dass wir aus dem lernen sollen, was Gott hier aufgeschrieben hat. Ne? Wie er sich verhalten hat und, sage ich mal, dort keine krummen Dinger abgedrückt hat, sondern er ist schön in den Gesetzen geblieben und hat nicht irgendwie gedacht, hier kann ich einen Vorteil draus ziehen, ich hole mir mal fix das Feld von der Naomi und dann ist es meine und tschüss. Nee, hat er nicht gemacht. Sondern er hat es so gemacht, wie es in dem Gesetz drin geschrieben ist, er hat dafür gesorgt, dass sein, ich sag mal, Bruder, sein enger Verwandter wieder nachkommen hat, die nach seinem Namen genannt werden, nicht nach seinem eigenen. Zumindest der erste. Genau. Und auch wie im Prinzip Gott, der Naomi halt beigestanden hat, und dann wieder so Licht angemacht habe, wo ich das vorhin gesagt habe. Ne? Als die Ruth wiederkam mit dem ersten Mal essen und dann wieder, oh, Gott hat uns nicht verlassen. Es gibt wieder was. Und dann sofort hat die gesagt, und gesegnet sei der Herr. Das heißt, die hat sich wieder erinnert an das, wo es eigentlich mal drin war, wo es gut ging und hat, sage ich mal, wieder zurückgefunden zu Gott. Und das Bittere ist gegangen. Ne? Weil wenn es noch bitter gewesen wäre, hätte sich, denke ich, nicht Gedanken um ihre Ruth gemacht. Da hätte sie gedacht, na Ruth, zurück, du mal schön für mich, ich bleibe im Haus und du kümmerst dich um mich und tschüss. Ne? Das macht jemand, der bitter ist, der ist in sich und denkt nicht an die anderen. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern die hat gesagt, hey, meine Tochter, ich muss mich ja jetzt darum kümmern, dass du jemanden kriegst, dass bei dir das in Ordnung kommt, denn du bist ja noch viel jünger als ich, das muss ja mal weitergehen. Ja. Ne? Genau. Und genau, irgendwo in Galater 6, 7 gibt es so ein Gesetz, ne, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das auch sehen wir hier bei der Ruth ganz, ganz deutlich. Ne, die hat sich gekümmert um ihre Schwiegermutter und hat erstmal das gemacht, sage ich mal, was es zu tun galt oder was getan werden musste. Und Gott hat sie ganz doll dafür gesegnet. Er hat ihr Gnade gegeben, dass sie was kriegt und hat ihr dann noch einen Mann und Nachkommen versorgt. Und auch den Satz, den der Boas geschrieben hat hier, du bist nicht den armen oder reichen jungen Männern nachgelaufen. Ne? Keine Ahnung, vielleicht war die erst 20 oder 25, weiß ich nicht. Da kann man viele Spekulationen drüber machen, will ich nicht, weil das steht nicht hier drin, das steht auch nicht zur Diskussion. Aber Fakt ist, der Boas war keine 30 mehr und die Ruth war bestimmt keine 50. Ne? Und genau. Aber Gott hat sich darum gekümmert und hat sich darum dazugestellt und hat dort einen Segen gegeben. Genau, Urgroßmutter, das habe ich schon. Und das hat man da letzt gelesen. Das kann ich vielleicht bloß anschneiden. Der Petrus, ne? Hab im Hauskreis gelesen, der eine oder andere müsste noch wissen. Der hat mal gesehen, wie ein Tuch vom Himmel kam und dann der Geist Gottes zu ihm gesagt hat, hier, Petrus ist. Und der Petrus, nee, das sind alles unreine Tiere, die esse ich auf keinen Fall. Und dann standen die Gesandten vom Cornelius vor der Tür. Und dann hat es beim Petrus Klick gemacht und hat er gedacht, na gut, okay, da muss ich ja mitgehen. Und als er dann dort sein Zeugnis gebracht hat, von dem, was er mit Jesus erlebt hat, weil er sollte ja Zeuge sein, ne? Dann ist der Geist Gottes gefallen. Und dann sind sie aus den Häusern gekommen und dann, wie kann das sein, dass Gott den Heiden, Seuchen, Barbaren seinen Geist gibt? Wir kriegen den doch bloß, nur das Volk Israel. Ne? Und da gingen nicht die Augen auf. Und genau sowas hat Gott schon im Alten Testament ziemlich oft gemacht. Da brauchen wir sich bloß mal so die Namensregister angucken, bis Jesus, wie viele da Nichtjuden dabei waren. Und eine davon war die Ruth. Ne? Aber die Ruth hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. Sie hat sich zum Gott Israels bekehrt, sage ich mal so, und wollte ihm gerne nachfolgen. Und dazu hat Gott sich gestellt und hat sie sogar in seine Stammfolge mit reingenommen, sage ich jetzt mal so. Und Gott hat auch gesagt, ich verändere mich nicht. Ne, also das, was er damals gemacht hat, macht er auch heute noch. Und deswegen dürfen wir die Gnade empfangen, die wir empfangen haben, dass wir zu ihm gehören. Genau. Und was anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, ist hier das erste Gebot mit Verheißung, was der Paulus so schön schreibt, dass wir die Eltern ehren sollen. Das, denke ich, hat die Ruth von ganzem Herzen gemacht. Ne? Die hat sich um ihre Schwiegermama gekümmert. Die hat nicht gesagt, na komm, jetzt führe ich mal irgendeinen und mach mal meine eigene Familie und du kannst sehen, wie du durchkommst. Nee, die hat sich um ihre Sachen gekümmert und hat es nicht einfach fallen lassen. Die hat gesehen, wo sie, sagen wir, verantwortlich war und hat es gemacht. Und Gott hat Segen gegeben. Genau. Deswegen der Vers, bleib im Land und nähre dich redlich. Oder, mit anderen Worten, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Das sehen wir bei der Ruth. Das hat sie gemacht. Ne? Wohne im Land und hörte Treue. Bleib treu. Und dann geht es ja weiter. Ne? Das können wir mal noch lesen. In Psalm 37. Da kommt dann das, was jeder will, den schönen Vers. Also ich lese nochmal beide durch. Vertraue auf, also Psalm 37, Vers 3 und 4. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und weide dich an Treue. Und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben, die Bitten deines Herzens. Gibt es auch mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Man könnte auch einfach sagen, vertraue auf den Herrn, bleib im Land, sei treu, setz Gott als den ersten Platz in deinem Leben ein und er wird sich um alles Weitere kümmern. Ne, steht genau in Matthäus 6, 33, dass wir nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen und nach seinem Königreich und er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und das hat er ja gemacht. Ne, das ist eine Geschichte, die das bestätigt und unterstreicht. Genau. Ich denke, das ist okay so. Dürft ihr selber noch ein bisschen nachforschen, ob ihr noch ein paar kleine Schätze findet. Gibt es noch mehr versteckte. Genau, ja. Vater, danke für deine Gnade, danke für dein Wort, Herr. Danke für das, was du aufgeschrieben hast, Herr, dass wir daraus lernen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen noch eine kleine Offenbarung gibst, Herr, dass du ihm dein Wort oder ihr dein Wort lebendig machst, Herr. Und diese Schätze offenbarst, Herr, sodass Freude und Licht und Heil in den Herzen und in den Leben entsteht. Und ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, was unser einzelner Teil ist, Herr, der für uns heute zutrifft oder der passt oder den wir umsetzen sollen. Und dass du zu unseren Herzen redest, was dein Wille, Herr, für unser Leben ist. Damit wir das tun, womit wir dir Freude machen, Vater. Und die Werke erfüllen, die du vorbereitet hast, Herr. Danke für deine Gnade und danke für diesen Gottesdienst, Herr. Amen.